Das Geheimnis des Erfolgs ist die Beständigkeit des Ziels.
Und mit diesem sehr tiefgründigen Zitat starten wir heute unsere Folge rein. Willkommen zurück zu eurem Podcast Einfach Komplex. Mit Alexander Blunk und Gregor Vollmer-Fuchs. Wir sind heute wieder aus Dresden, respektive Magdeburg, zugeschaltet. Lieber Gregor, was hat es denn mit dem Zitat auf sich, beziehungsweise um welches Thema dreht sich denn unsere Folge heute?
Ja, wir wollen uns heute mal in den nächsten halben, dreiviertel Stunde über Zielsetzung unterhalten und wir das Ganze angehen, was wir da auch so für Erfahrungen gesammelt haben in den letzten Jahren, weil wir natürlich auch durch unsere lange Selbstständigkeit ja fast dazu gezwungen sind, uns selbst zu motivieren und auch selbst Ziele zu setzen und diese dann gegebenenfalls halt auch zu erreichen im Idealfall.
Jetzt hört sich Zielsetzung wie auch viel nach Kalenderplanung ähnlichen Themen an. Ist jetzt nicht unbedingt mega sexy, aber warum ist es denn wichtig?
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt wieder mal eine Brücke zum Sport schlagen, ich glaube, dass keine Meisterschaft und kein Titel ohne ein Ziel funktioniert. Weil ich glaube, gerade wenn man die Motivation nicht unbedingt hoch hat und vielleicht auch morgens mal nicht aus dem Bett kommt, weil draußen es regnet, es dunkel ist, vielleicht im tiefsten Winter man in so einem kleinen Winterloch auch steckt, ein Ziel das ist, was einen motivieren kann. Ne? Und ich glaube auch, das Zitat verbildlicht das ja ganz gut, wenn das Ziel groß genug ist, kommt man halt auch gut durch Phasen mit wenig Energie und wenig aufbrennender Motivation.
Ich denke auch, ich weiß nicht mehr, ob es, ich glaube, es war Nietzsche, der es gesagt hat. He who has a why can bear almost any how. Also der weiß, warum er es macht, kann fast jeden Weg gehen, um es umzusetzen. Und ich glaube, bevor wir dort reinstarten, wir werden heute über verschiedene Phasen sprechen, kurzfristiges, mittelfristiges, langfristiges Planen. Was sind denn erstmal die Vor- und die Nachteile davon, sehr strukturiert in die Zukunft zu blicken. Was würdest du sagen?
Ja, der große Vorteil, ein klares Ziel zu haben, ist, dass man sehr, sehr stark darauf arbeiten kann. Also wenn man halt sagt, keine Ahnung, du bist ja auch so Halbmarathonläufer, dann hast du ja einen Trainingsplan in der Regel. Du sagst ja nicht, ich will einen Halbmarathon laufen, irgendwann mal, sondern du sagst ja, Mensch, irgendwie ist im, keine Ahnung, Oktober ein New York Marathon. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entschuldigt, wenn das nicht stimmt. Weiß ich nicht, wer da ist. Aber wenn der da wäre oder irgendein anderer, dann trainiert man ja gezielt darauf hin. Also dann kann man sich ja runterbrechen, wenn wir haben jetzt den 5. April, wo wir diesen Podcast aufnehmen, wenn ich in einem halben Jahr diesen Halbmarathon laufen möchte, was muss ich dafür tun? So, weil du musst ja nicht heute damit anfangen, 21 Kilometer zu laufen, sondern ne, du hast einen Plan, den du dir erstellen kannst und dem du dir das große Ziel in kleine Unterziele runterbrechen kannst und so eine Handlungsanweisung eigentlich kriegst, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Das ist ein riesengroßer Vorteil.
Da hast du jetzt gerade schon, da hast du jetzt gerade schon von großen Zielen, kleinen Zielen gesprochen. Und vielleicht einmal aus rein psychologischer Sicht. Wir Menschen führen typischerweise immer einen Ist-Soll-Abgleich ab. Also bin ich schon da, wo ich sein möchte. Meistens sind wir da und nicht sehr gnädig uns selbst gegenüber, aber das ist eine Sache, die regelmäßig passiert. Und was wir sehen ist, je schlechter es einem geht, desto kürzer sind die Zeitintervalle, in denen man denken kann. Also Leute, denen es richtig dreckig geht, die denken häufig vielleicht sogar nur von Stunde zu Stunde. Wenn es ein bisschen besser geht, dann von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, später dann von Monat zu Monat und je nachdem, wie man gesettelt ist, dann sicherlich auch später irgendwann mal in ganzen Monats- und Jahreszeiträumen. Also das ist, glaube ich, die erste Sache, die man beobachten kann. Und die zweite Sache, warum es total wichtig ist. Man wird auf jeden Fall 100% alle Dinge verfehlen, auf die man nicht zielt. Und es ist aber total menschlich, sich keine oder zu wenig Ziele zu setzen, weil es einfacher ist. Je mehr Ziele man hat, desto mehr Sachen kann man halt auch falsch machen. Und wir Menschen haben sehr, sehr wenig Lust darauf, Dinge akut falsch zu machen. Also vielleicht das nur so als Roundup. Und hangeln wir uns noch mal an einem Beispiel durch. Sagen wir, ich möchte in, was kann man für ein Ziel haben? Ich möchte in 5 Jahren ein Haus bauen. Als Beispiel. Dann ist das das langfristige Ziel. Wenn ich mir das erstmal festgesetzt habe oder ungefähr ein Zeitframe dafür habe, wie würdest du da weitermachen?
Ja, da wäre die Frage, die ich mir jetzt stellen müsste, was darf und soll das Haus denn kosten? So, das heißt, ne, wie soll denn mein Haus aussehen? Soll das ein Bungalow sein mit 50 Quadratmetern? Das ist wahrscheinlich günstiger als eine Villa mit 400 Quadratmetern. Das heißt, da muss ich ja dann weiter in der Definition, also man sagt ja, Smart, ich glaube, da muss ich jetzt mich mal unterstützen. Smart muss das Ziel sein,
Spezifisch,
spezifisch.
messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, Gregor. Das solltest du
Sehr
eigentlich wissen.
gut. Sehr gut. Sollte ich wissen? Wollte nur testen, ob du es weißt, natürlich. Ja, Stelle. Ne, das heißt, den Termin haben wir dann in 5 Jahren. Das heißt, jetzt müssen wir es spezifisch und messbar machen. Und dafür muss ich mir halt Gedanken machen.
Und vielleicht hangeln wir uns da mal an den einzelnen Buchstaben lang. Weil ich glaube, dass die hier nicht ohne Grund bestehen. Das erste ist spezifisch, darüber hast du gerade schon gesprochen. Also das Ziel ist konkret, unmissverständlich und detailliert beschrieben. Ganz klar. Also du musst genau wissen, worüber du redest. Es gibt ganz andere Alltagsbeispiele, zum Beispiel wenn Leute über Wasser reden. Wenn du ein Wasser bestellst, können Leute damit warmes Wasser, kaltes Wasser, Mineralwasser meinen, mit Gas, ohne Gas, je nachdem welches Land, je nachdem wie du es aussprichst. M ist messbar. Das heißt, du musst auch irgendwelche Kriterien ansetzen können, an denen du merkst, passt das oder passt das nicht? Oder bist du jetzt gescheitert oder bist du auf dem richtigen Weg? Attraktiv? Es wäre schon gut, wenn das eine Sache ist, die dich auch zieht. Also bestes Beispiel für mich wäre jetzt, ich hätte total Schwierigkeiten, auf ein Auto hinzuplanen, weil das kein Bereich ist im Leben, der mich massiv begeistert. Wohingegen da andere Sachen bestimmt deutlich besser sind. Realistisch, und das ist, glaube ich, beim Hausbau eine Sache, die viele Leute auch so ein bisschen den Boden und den Füßen wegzieht. Die Pläne, die ich da aufstelle, also wenn ich jetzt planen würde, dass ich gerne eine 5-Millionen-Villa irgendwann mal hätte, dann darf ich das vielleicht mit 95 machen, wenn ich die nächsten 60 Jahre Geld angespart habe. Aber mit den aktuellen Mitteln wäre das auf jeden Fall soweit nicht realistisch. Aber die Frage ist halt, wie plant man da und terminiert? Das heißt, datumsmäßig sollte da was dran stehen. Natürlich kann es sein, dass sich Dinge verzögern. Das sieht man vor allem in der deutschen öffentlichen Baulandschaft regelmäßig mal. Aber geplant sollte man natürlich auch an der eigenen Timeline da festhalten.
Ich glaube, da gibt es auch nochmal einen Unterschied, ob man selbst die Timeline immer weiter hinaus zögert, weil man, ne, selbst prokrastiniert oder ähnliches, oder ob es halt externe Faktoren sind, die da vielleicht auch dagegen wirken.
Ich glaube, oder versteh die Ansicht. Auf der einen Seite würde ich sagen, wir haben deutlich mehr Handhabe, als wir uns häufig zumuten. Das heißt, auch die meisten externen Faktoren, die kommen, kann man irgendwo mit abfedern, wenn man genug Puffer mit reinplant. Gleichwegs glaube ich auch, dass wir häufig denken, dass wir deutlich mehr beeinflussen können und alle Sachen perfekt halten könnten. Wobei die meisten Systeme, in denen wir uns seit dem Leben bewegen, eher komplexe, breite Systeme sind, wo man nicht genau weiß, von dem, was reingeht, wie werden die Billardkugeln dann am Ende durch die Gegend fliegen. Sodass, ja, ich glaube, das ist halt schon eine sehr wichtige Lektion, dass man sagt, man lernt, Ziele zu setzen und reflektiert dann auch darüber, wie gut war ich denn eigentlich da drin, vorherzusagen, wo ich rauskommen würde. Weil das ist ein Skill, der häufig nicht als Skill gesehen wird. Und ich glaube aber durchaus, dass es einer ist.
Definitiv, definitiv. Das ist ja das, was gute Unternehmen auch von weniger guten oft unterscheidet, ne? Dass die dann halt auch ehrlich zu sich selbst sind und reflektieren, okay, wie ist das im letzten Jahr gelaufen, was wollten wir erreichen und wie weit sind wir auf dieser Skala? Und selbst wenn wir sie erreicht haben oder vielleicht sogar übertroffen haben, sich dann nicht feiern dafür, dass wir die übertroffen haben, sondern zu sagen, warum denn eigentlich? Ja, also dann auch da tiefer gehen in der Größe des Erfolgs, also es macht ja auch viele großartige Sportler aus, dass sie jetzt sagen, wenn die größten Triumphe haben, dass sie dann nicht zufrieden sind und sagen, hey, guck mal, jetzt habe ich, keine Ahnung, in Wimbledon gewonnen im Tennis oder in der Weltmeisterschaft im Fußball oder ähnliches, sondern dass sie dann sagen, okay, jetzt arbeiten wir weiter, um das nächste Ziel halt auch wieder zu erreichen. Und dafür reflektieren wir, wie wir das vorherige Ziel erreicht haben.
Und ich glaube, auch da eine Frage, die ich häufiger mal gestellt bekomme, ist das, was mache ich denn, wenn ich jetzt nicht wirklich ein Ziel habe? Oder wenn ich nicht weiß, was mich denn begeistert? Also in welche Richtung peile ich denn? Weil das ist ja für alles, was wir jetzt im Folgenden besprechen, irgendwie eine Grundvoraussetzung. Und mein Gedanke dazu ist, oder ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt und ich fand das total gut. Ich bin jetzt nicht religiös, aber im Alten Testament steht auch erstmal drin, ne, was man halt nicht machen soll. Ne? Du sollst halt nicht morden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wäre schon mal ganz gut. Und der Blick, den man im Leben entwickelt als Mensch, ist häufig halt nicht, dass man unbedingt weiß, was man machen möchte. Aber man bekommt, glaube ich, viele Dinge mit, die man nicht machen möchte, die man nicht so im eigenen Leben haben möchte. Und indem man da ganz viel ausschließt, kann man sich auch irgendwann so in Richtung einer Kurskorrektur dort langsam hinbewegen, wo in die Richtung, in die man dann zielen möchte.
Ich glaube, dabei ist halt ganz wichtig, dass ein Ziel nichts Starres ist. Also nur weil ich mir heute ein Ziel setze, auf das ich hinarbeiten möchte, muss das in 5 Jahren nicht das gleiche Ziel sein. Ich glaube, das ist da ganz, ganz wichtig. Das ist, glaube ich, für jeden, der aus der Schule kam und jetzt nicht so den Plan hatte, was er machen soll. Also zumindest ging es mir so, als ich mit 18 mein Abitur gemacht habe, stand ich dann da. So bis 18 hattest du ja deinen Plan. So, du gingst zur Schule irgendwie, hattest deine Schulferien, arbeitest auf Abitur hin. Das ist ein sehr großes Ziel. Für den einen mehr, für den einen weniger. Und dann hast du das Abitur in der Hand und sagst ja, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? So, und auf einmal stehen hier gefühlt 1 Million Optionen offen, wahrscheinlich noch mehr. Und mir ging es halt so, dass ich dann damit total überfordert war, weil durch diese große Auswahl, man nennt das ja die sogenannte Qual der Wahl, wusste ich jetzt gar nicht, was mache ich jetzt? So, ne?
Das ist
Und
auch
wenn man
ein.
das.
Ja.
Wenn man sich dann meinen Lebenslauf anguckt, ne, mit einem, ich durfte noch Zivildienst machen, musste, durfte, je nachdem, wie man es beschreiben wollte, war der letzte Jahrgang. Bin danach im Studiengang Maschinenbauingenieurstudium und habe danach nochmal völlig die Branche gewechselt, dann auch mit der Finanzdienstleistung. Und auch das ist, glaube ich, völlig okay. Und ich glaube, da bin ich auch nicht allein. Es geht dir ja auch ähnlich, sondern es gibt ja auch viele weitere, die dann auch nochmal das Studium wechseln und da einfach nochmal die Richtung wechseln, weil sie gemerkt haben, okay, den Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, war nicht der, auf den ich mich hätte vielleicht langfristig sehe. Und ich glaube, das ist völlig in Ordnung.
Ich glaube trotzdem, dass es sehr hart ist, das zu tun. Hintergrund ist der, oder eine Sache, die mir stark auffällt, wenn du aus der Schule kommst oder wenn du halt jung bist, was auch immer die Definition von jung ist. Ich glaube, junge Erwachsene in der Psychologie sind 18- bis 27-Jährige. Die Zone des langsamen Erwachsenwerdens, weiß ich noch von damals. Sind wir halt in einer Sache, du hast da draußen 1 Million Möglichkeiten, die du hast. Und jede Entscheidung für etwas ist auch die Entscheidung gegen ungefähr 100 andere Sachen. Und damit tun wir uns Menschen grundsätzlich erstmal sehr schwer, weil wir sagen, ja, ich würde gerne, ich habe eigentlich schon Lust auf Karriere, aber ich habe auch schon Lust auf Familie. Und ich würde eigentlich schon gerne jeden Nachmittag frei haben, aber ich würde halt auch gerne 10 Jahre früher in Rente gehen. Also es gibt halt so Ziele, die einander da auch nicht unbedingt im Wege stehen, aber ich glaube, es gibt so ein Zitat, was ich mir dazu mal gemerkt habe, und das war, es gibt keine richtigen Entscheidungen, es gibt immer nur Trade-offs. Und ich glaube, wenn man so daran geht, dass halt alles, was man tut, immer auch eine Entscheidung ist, was man halt nicht tut, dann ist das, glaube ich, deutlich gesünder, weil man sich nicht an irgendwas misst, was nicht erreichbar sein kann.
Da ist mir auch wichtig, nochmal zu betonen, dass Nichtstun auch Konsequenzen hat. Ne, weil oftmals ist man dann ja auch vielleicht in so einer Starre, wo man sagt, bevor ich irgendwas falsch machen möchte, mache ich lieber nichts. Aber Nichtstun hat auch immer, ist auch eine Wahl, die man trifft. Ne, da an der Stelle und hat auch seine Konsequenzen. Das ist da immer ganz, ganz wichtig, auch noch zu bedenken. Aus meiner Sicht und aus meiner eigenen Erfahrung auch.
Und im Schnitt, wenn die Leute dann irgendwann mal am Sterben liegen, bereut man auch weniger die Sachen, die man gemacht hat, sondern eher die Sachen, die man nicht gemacht hat. Also ich hab hier über 3 Jahre hinweg mit 65 bis 75 Jahre alten Personen Forschung betrieben. Das heißt, das waren immer meine Ersatz-Omis und Opis. Ich hatte mit denen im Schnitt so 6 bis 10 Stunden zu tun. Und wenn du mit einer alten Person so lange Zeit in einem Raum verbringst, dann fangen die irgendwann an zu quasseln. Und das ist auch in Ordnung und das gehört auch einfach mit dazu. Und da habe ich die spannendsten Lebensgeschichten gehört. Und Es gab ein paar, die waren wirklich happy damit, wie sie ihr Leben gelebt haben, aber viele Leute waren auch echt unzufrieden. Und es ging fast immer nur um Entscheidungen, die sie irgendwo zwischen 20 und 40 Jahren getroffen haben, die sie sich gewünscht hätten, dass sie mit irgendwas, dass sie da irgendwas Drastisches geändert hätten.
Ich glaube, jeder junge Erwachsene kennt das, wenn man irgendwo auf einer Party ist oder in einer größeren Gesellschaft. Man hasst sich mehr, jemanden nicht anzusprechen. Ne, die attraktive Frau, den attraktiven Mann, als wenn man es getan hätte und dann der vielleicht oder diejenige vielleicht Nein gesagt hat. Also es ist immer dieses, so im Nachgang, oh, da hätte ich es mal gemacht. So, ne?
Und wenn wir das mal wieder zurückführen, was wahrscheinlich die wichtigste Sache ist, die hier relevant ist, ist halt ein Mix zu finden aus einer Sache, die attraktiv ist, aber auch realistisch. Also Attraktivität von dem Ziel ist insofern relevant, als dass die meiste, also wir haben ja zwei verschiedene Glückssysteme. Ich greife das regelmäßig auf, weil es, glaube ich, sehr relevant ist. Das eine ist Dopamin gestützt, also das, was durch einen guten Kaffee ausgelöst wird oder durch Kokain oder Alkohol, aber auch Sex, Sport, alles Ähnliche. Also eigentlich so dieses Verlangen auch viel darstellt nach etwas. Und diese Cravings, was auch Cravings auslösen kann, Chips, Schokolade, Burger, Pizza. Sowas, aber wenn das befriedigt ist, dann ist das, hat es erstmal Ruhepause. Und dann gibt es, das müsste serotoningesteuertes Glückssystem sein, was immer weiter dann auslöst, wenn wir uns auf ein Ziel zu bewegen, was wir wertschätzen. Und das ist die viel längerfristige Sache. Und das Tückische an Zielen ist, und das ist das, was in dieser Definition mit drin hängt, dass wir nicht happy dadurch werden, dass wir Ziele erreichen, sondern dadurch, dass wir uns Zielen immer weiter annähern. In dem Moment, wo man ein Ziel erreicht hat, ist es meistens so, ach cool, ja, und man freut sich noch mal kurz, aber sobald man weiß, das ist durch und das kommt jetzt in 2 bis 4 Wochen, dann ist ein Großteil der positiven Emotionen schon hinter einem.
Das sieht man ja auch bei Kindern, ne? Wenn man das runterbricht, da ist ja Weihnachten immer so ein ganz, ganz großes Ziel. Und meistens ist die Vorfreude, wenn man nicht weiß, was dann gerade kommt. So, das kann man bei Kindern wunderbar beobachten, dass sich das immer weiter aufbaut. Bis so, das Geschenk ist dann gar nicht mehr das Wichtige, obwohl es ja eigentlich darum geht, sondern die Vorfreude, die sich dann immer weiter aufbaut. Und dieses, okay, da gibt's halt was, ne? Und dieser heilige Abend dann, mit dem Weihnachtsmann, der kommt und dann, danach ist es gar nicht mehr so schön, also zumindest auch aus eigener Erfahrung. Die Vorfreude war das, was da immer richtig gekickt hat.
Und das ist auch eine Sache, die total positiv genutzt werden kann, die einem aber auch ein Bein selber stellen kann. Wir haben, also Thema Erwartungsmanagement. Das ist zumindest mein dritter Podcast und ich weiß, dass es unser zweiter Podcast ist, den wir hier aufnehmen. Und ich bin letztens über eine Statistik gestolpert, dass, ich glaube, nur einer von 5 Podcasts das über die ersten 5 Folgen hinweg schafft. Und von denen, die das packen, nur einer von 5 Podcasts das über die 20. Podcast-Folge weg schafft. Nicht, dass unbedingt Langlebigkeit von etwas immer bedeutet, dass es sehr viel Qualität hat, Bildzeitung. Aber grundsätzlich darf man ja erstmal annehmen, dass hier auch ganz viel, was vielleicht klein wirken mag, am Ende doch große Schritte sind. Und wenn man die geht, dass man da auch stolz drauf sein kann.
Und ich glaube, hier können wir nochmal einhaken, was sind denn große und kleine oder mittelgroße Ziele und wie kann ich diese Zwischenziele vielleicht auch erreichen, die mich da stolz machen? Ich glaube, das wäre ganz gut, so nochmal zu klären.
Ich glaube, bevor wir da reingehen, wäre mir nochmal wichtig zu betonen, warum das Runterbrechen von großen Zielen in kleine Ziele relevant ist. Weil das ergibt zwar irgendwie Sinn, aber die Frage ist ja, warum? Und Kevin O'Reilly, das ist Mr. Wonderful von Shark Tank aus den USA, das mit dem wird der berühmte Glatzkopf, der immer zu viel Weingeschäfte aufkauft, der hat mal eine Auswertung gefahren, der hat ja in Dutzende oder vielleicht mittlerweile Hunderte von Unternehmen investiert. Und er hat mal auswerten lassen, welches die Unternehmen sind, die da am besten laufen. Klammer auf, ich nehme häufig auch Unternehmen als Analogien zum restlichen Leben, weil viele Sachen sich überlappen, Klammer zu. Und der hat festgestellt, dass 100% der Startups, in die er investiert hat und die erfolgreich gelaufen sind, entweder eine Frau als CEO oder als COO hatten, also Chief Operating Officer, also Prozessmanagement, oder Chief Executive Officer, also Geschäftsführende. Und was sie haben analysiert, woran das liegen könnte. Und das, woraus sie gekommen sind, ist, dass anscheinend Frauen natürlicherweise schon mal ein deutlich besser darin sind, große Ziele kleiner runterzubrechen und die Motivation auf dem Erreichen der kleinen Ziele höher zu halten. So, das heißt, das würde ich jetzt gerne mal als Basis nehmen, um dann mit dir darüber zu sprechen. Wie hast du es denn in deiner Erfahrung bisher mitgenommen?
Ähnlich, ähnlich. Also wer sich mit unserem Karriereplan ja auch ein bisschen auskennt, da gibt es ein großes Ziel, das heißt Senior Sales Manager, das ist mit einer der höchsten Positionen, die man bei uns im Unternehmen erreichen kann. Und irgendwann, wenn man diese Laufbahn startet, liegen da irgendwie noch so vier, fünf Beförderungen dazwischen. Dann ist das Ziel des Senior Sales Managers, das, was man damit machen muss, um das zu erreichen, war so, ich habe keine Ahnung, wie ich das jemals erreichen soll. So, ich weiß nicht, wie es dir ging, wahrscheinlich eh nicht, aber es war so unfassbar weit weg. Also es war so, boah, keine Ahnung.
Na,
So.
komplett.
Ne? Und diese Zwischenetappen, die wir da hatten, die haben mir sehr, sehr stark geholfen, weil ich wusste, okay, wenn ich die Position des Sales Consultants, also die erste Position bei uns in der Verkäuferlaufbahn, erreiche muss, muss ich X machen. Das ist ein Bruchteil von dem, was ich dann für die höchste Position brauchte. Dann dachte ich, okay, den Bruchteil, den traue ich mir erstmal zu. So. Die Position abgehakt. Und dann hatte ich die Position und dann war die nächste, das war wieder ein Bruchteil mehr. Also ich dachte, ja, so ein Bruchteil, das hast du ja schon mal gemacht. Okay, kriegst du noch mal hin, das noch mal zu machen. Und so hat man sich jetzt Step für Step da daran gearbeitet. Ich glaube, so Marathonlauf ist da echt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, jetzt irgendwie, glaube ich, knapp 42 Kilometer, jetzt loszulaufen und die durchzulaufen, das passt noch nicht mal meine Vorstellungskraft, das zu schaffen. Also, weil ich weiß, wie ich nach 10 Kilometern aussehe, wenn ich jetzt loslaufen würde. So, aber wenn ich glaube, ich sage, so jetzt würde ich mir so 3 bis 5 Kilometer durchaus zutrauen. So, und ich würde mir auch zutrauen, das Woche für Woche so ein bisschen, wenn ich das wirklich wollen würde, wenn das mein Ziel wäre, nach und nach ein bisschen nach oben zu schrauben. Und ich glaube, irgendwann sind dann halt auch 40 Kilometer die Summe aus 4 3-Kilometer-Stücken oder 5 Kilometer-Stücken.
Ja, da gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube, auch da wieder, die meisten Menschen sind total schwierig, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten damit, sich selbst gegenüber ein guter Freund zu sein. Also wenn man einen guten Freund hätte, der jetzt den ersten Monat mal, der hat sich vorgenommen, dreimal die Woche jetzt 5 Kilometer zu laufen und läuft halt nur eine Woche mal dreimal und die nächsten Wochen nur zweimal. Ist das dann über einen Laufe von einem Monat summa summarum schon mal neunmal mehr, als er das letzte Monat gepackt hat? Und nur weil er sein kleines Zwischenziel da nicht erreicht hat, heißt es halt nicht, dass er jetzt verkackt hat. Und die meisten Ziele sind im besten Fall auch so definiert, dass man mit 60 bis 80% der Zielerreichung immer noch okay wäre. Also es sollte man. Es hilft, wenn man einen Puffer einplant, und es hilft auch, wenn man nicht auf die geringste Menge zielt, die man sich vorstellen kann. Also ich glaube, das sind Sachen, die da nochmal mit reingehen. Und ich glaube auch, oder ich muss sagen, das erste Mal, als ich Halbmarathon gelaufen bin, das ist wie folgt gewesen. Da war ich krank gewesen und ich habe vorher immer so 5 oder 10 Kilometer gemacht oder mal 13. Und dann war ich längere Zeit krank und dann habe ich mich wieder gesund gefühlt und dachte, okay, heute machst du mal einen Recovery 5 Kilometer Lauf. Und damit habe ich mich aus dem Bett gekriegt, weil ich dachte, 5 Kilometer ist die kleinste Zahl, die ich so bisher gepackt habe. Und dann war ich im Laufen und war so, ach, heute läuft es eigentlich ganz gut, dann kannst du auch mal 5 Kilometer mehr machen. Und dann war ich bei 10 und war so, ach, wenn du heute einen Halbmarathon läufst, dann schaffst du auch, was du den Rest des Jahres dir vorgenommen hast. Und dann war es halt plötzlich 21 Kilometer. Was auch lustig war, weil ich da im großen Garten in Dresden geendet bin. Das war noch während der Covid-Zeit. Ich hatte keine Fahrkarte dabei, ich hatte keine Maske dabei. Ich war irgendwo relativ weit weg von meinem Zuhause und bin dann da einfach im großen Garten, heißt das, in so einem großen Park. Als ich genau die Zahl erreicht habe, bin ich erstmal nach links umgefallen und habe mich so ein bisschen ins Gras gelegt und hatte keinen Plan, was ich weitermachen möchte. Und genau in dem Moment kamen zwei gute Freunde vorbei, die mich dann mit nach Hause genommen haben, weil die auch in demselben Stadtteil gewohnt haben wie ich. Also das war totaler Zufall. Aber die Geschichte dahinter bedeutet eigentlich nur für mich, manchmal kann man auch große Berge bewegen, indem man sich vornimmt, über einen kleinen Hügel zu laufen und einfach dran bleibt.
Es ist ja oft so, dass wenn ich etwas erreicht habe, die Grenze im Kopf sich nach oben verschiebt, was überhaupt möglich ist. Ne, das ist das, was ich auch, glaube ich, vor 5 Minuten schon erzählt habe. Wenn ich erstmal einen gewissen Punkt erreicht habe und das keine Blockade mehr in meinem Kopf ist, dieses, ne, ich laufe jetzt 10 Kilometer und ich bin 10 Kilometer gelaufen, dann ist das nächste Mal, wenn ich 10 Kilometer laufe, deutlich einfacher, weil ich weiß, ich kann das schon. So, und wenn ich diese Grenze immer ein bisschen weiter nach oben schiebe von dem, was möglich ist, das muss jetzt nicht sportlicher Natur sein, das kann auch geschäftlicher Natur sein, natürlich anderer, dann ist es möglich, diese Grenzen immer weiter nach oben zu schieben. Beim Sport natürlich immer nur so lange, bis die Biologie mitmacht, logisch. Aber auch den Usain Bolt hat sich immer weiter gesteigert hinten raus, obwohl es der schnellste Mann der Welt war.
Ich meine, dass David Goggins hat dazu ein cooles Bild geschaffen in seinem Buch Can't Hurt Me. Und der spricht von der internen Keksdose. Also, dass jedes schwierige Ereignis, was du durchgemacht hast, wie so ein Keks in so einer internen Keksdose sein kann. Und wenn du mal so einen richtig harten Moment vor dir hast, greifst du einfach in deine interne Keksdose und greifst dir mal so einen Keks raus, wo du bist, oh, das war hart. Und irgendwie habe ich es überlebt. Und irgendwie finde ich das gar nicht mehr so schlimm, dass das passiert ist. So, also ich glaube, da kann man, also dieses Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit, das baut sich halt auch damit auf, je mehr schwieriger zu erreichende Ziele man erreicht hat.
Na, und auch so öfter ich den Hintern hochkriege. Ne? Also wenn ich morgens aufstehe und denke, boah, jetzt Sport machen, gibt es ja zwei Optionen. Ich drehe mich nochmal auf die Seite und schlafe nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde. Oder ich stehe halt auf, ziehe meine Sportklamotten an und es geht los. So, und jedes Mal, wo ich diese innere Stimme, die eigentlich sagt, komm, jetzt drehe ich nochmal nach rechts oder nach links, und wir schlafen nochmal 30 Minuten, ist doch jetzt nicht so wichtig. Jedes Mal, wenn ich die wieder besiegen kann, weil ich Sport mache, ist das ein Training für meinen Disziplinmuskel, nenne ich es mal. Den es nicht gibt, aber, ne, also, wo ich mein Gehirn
Spannende,
jede.
spannende, spannende neue psychologische Studien sagen, es gibt den. Also es ist kein Muskel, sondern es ist ein Gehirnareal. Aber glaube ich, ich kenne den wissenschaftlichen Begriff nicht dafür. Es gibt bestimmt ein, für mich ist das Sucky-Areal. Ne? Also alles, was halt so ein bisschen suckt, alles, was halt hart und anstrengend ist, hat halt dann auch mit diesem Bereich zu tun. Und es gibt Menschen, die bewundere ich, weil die gefühlt den ganzen Tag über durch Feuer laufen und am Ende immer noch den Feuerwehrschlauch in der Hand halten und weitermachen. Und das sind, glaube ich, einfach Leute, die im Schnitt mehr von diesem Zeug gemacht haben, was halt erstmal anstrengend war. Und die meisten Dinge, auf die ich in meinem Leben am stolzesten war, waren Dinge, die nicht aus dem Bereich der Komfortzone herausgebrochen wurden.
Sehr, sehr, sehr oft so. Also dafür bewundere ich auch meine Frau, die studiert Medizin. Das ist, glaube ich, das härteste Studium, was man so absolvieren kann. Und gerade in Corona, da war sie im Physikum, das ist die erste richtig große Hürde nach 2 Jahren im Studium. Und dann saß ich zu Hause, habe Fernsehen geguckt und sie saß 5 Meter neben mir und hat da durchgepaukt, wo ich halt sage, also diese Disziplin zu haben, wenn da jemand neben dir sitzt, der gerade entspannt, ne, und sein Leben genießt, weil man dieses Ziel des Medizinstudiums, des Arztwerdens so sehr, sehr, sehr erreichen möchte, dass man sich da wirklich auch hinsetzt, dann stundenlang mit einer unfassbaren Disziplin zu lernen und das dann auch sehr, sehr gut abgeschlossen hat. Das fand ich sehr, sehr bewundernswert. Und da habe ich auch bei meiner Frau sehr viel Respekt für sie empfunden und auch für mich in eine große Lehre gezogen, dass wenn sie das kann, ich das gerne auch ein bisschen stärker trainieren darf, dann auch durch diese Phasen. Jeder kennt das, ne? Es kommt eine E-Mail rein, du denkst so, also, boah, da habe ich jetzt eigentlich gerade gar keinen Bock drauf, ne? Weil vielleicht was schiefgelaufen ist, weil vielleicht jemand ein Kunde unzufrieden ist oder ähnliches. Das muss man, du musst dann nicht mal schuld sein, aber es gibt so Situationen, auf die hat man dann einfach keine Lust. Und ich glaube, immer wenn man das Gefühl hat und dann direkt diese Aufgabe erledigt, trainiert man dieses von dir wunderschön genannte Sacri-Areal.
Ja, und auch da, ich sage mal, so ein bisschen Humor und so ein bisschen milde auch sich selbst gegenüber spielt da trotzdem eine Rolle. Also wir müssen ja keinen Hehl draus machen. Gregor und ich, wir nehmen unsere Podcast-Folgen auf den Freitag um 8 Uhr morgens auf. Jetzt ist das bei Gregor absolute Wohlfühlzeit, meine Wahrnehmung. Da ist er gefühlt schon seit 3 Stunden wach. Ich bin da meistens oder gefühlt erst seit 4, 5 Stunden im Bett gewesen. Und wir haben dann immer um 8 unseren Call und es hat sich mittlerweile so ein bisschen eingebürgert. Am Anfang haben wir uns auch um 8 mal getroffen, dann noch erstmal 20, 30 Minuten erzählt und uns ein bisschen vorbereitet. Und ich bin wirklich heute mit Krampf 7:50 Uhr in die Tram gerannt, weil ich so spät rausgekommen bin, dass ich die nur noch rennend erreichen konnte, um dann in der Tram kurz meine Life-Choices zu überdenken. Um dann um 8 Gregor anzurufen und mit ihm so ein paar Sachen vorzubesprechen. Und die Aufnahme begann dann nicht um Punkt 8, sondern um 8:19 Uhr ungefähr. Aber auch da, ich glaube, uns beiden ist bewusst, dass das schon höher ist als das, wo wir vor längerer Zeit unterwegs waren und immer noch nah genug an der Zielerreichung dran ist, dass es okay ist, dass das der aktuelle Zustand ist, wohlwissend, dass wir natürlich auch das beobachten müssen und schauen, wie können wir es anpassen, um da vielleicht noch ein Stück effizienter zu sein oder das besser zu nutzen oder halt den Zeitplan anzupassen. Aber auch da, glaube ich, möchte ich einfach Mut machen dafür, die meisten Dinge erstmal, was jetzt schlecht ist, nicht unbedingt der Weg, aber nicht optimal anzugehen und sich dann voranzutasten.
Absolut, und ich glaube, das ist doch ein ganz guter Schluss für die heutige Folge. Wir haben auf jeden Fall das Ziel, dann noch ein paar Folgen mehr zu machen. Das kann ich euch schon verraten. Und nicht bei Folge 15 enden und auch nicht bei Folge 20. Ich kann nur sagen, mir hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt 9 Uhr morgens ist.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und gleich gibt es erstmal den zweiten Morgenskaffee und dann ist der Tag auch nochmal 20% besser.
Sehr gut. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hören mögt, und mögen eure Ziele smart sein.
Mögen eure Ziele smart sein. Bis dahin.